Hallo, liebe Hörerinnen, bei der dritten Ausgabe des AI Melange. Das ist euer liebster Tech and Business Talk zum Thema AI aus Wien. Wir trinken wöchentlich eine feine Wiener Melange und plaudern über KI, Tech und Business. Wir, das bin ich, Jakob Steinschaden von Trending Topics und
Anna Simic, KI und Tech Beraterin.
Genau, so ist es, ja. So, liebe Anna, jetzt legen wir gleich los, aber bevor wir uns in die AI-Themen des heutigen Podcasts reinstürzen, gibt es noch eine kurze Werbepause. Als Kia-Fahrer freue ich mich, heute etwas richtig Spannendes für euch zu haben, den neuen EV3. Das ist das neueste Elektroauto, das gerade das SUV-Segment in Österreich aufmischt. Mit einer beeindruckenden Reichweite von bis zu 600 Kilometern und der Fähigkeit, in nur 31 Minuten von 10% auf 80% aufzuladen, ist der EV3 perfekt für alle, die Flexibilität und Nachhaltigkeit unter einem Dach wollen. Das Ladethema erledigt sich damit im Handumdrehen. Und das Design, das ist einfach stark. Mit klaren Linien, einem unverwechselbaren LED-Scheinwerfer und einem geräumigen Innenraum bietet der EV3 viel mehr Platz, als man bei einem B-Segment-Fahrzeug eigentlich erwarten würde. Inklusive 640 Liter Kofferraum und einem zusätzlichen 25 Liter Frunk vorne. Die sogenannte eGMP-Plattform sorgt nicht nur für ein verbessertes Raumgefühl, sondern auch für einen flachen Boden im Innenraum. Natürlich ist auch modernste Technik mit an Bord, vom Panorama-Display über einen KI-Sprachassistenten bis hin zum digitalen Schlüssel, den ihr bequem über euer Smartphone nutzen könnt. Also, wenn ihr jung, modern und umweltbewusst seid und schon länger über ein E-Auto nachdenkt, dann solltet ihr euch den EV3 unbedingt genauer anschauen. Der EV3 ist in Österreich ab 36.840 Euro zu haben. Mehr Infos unter www.kia.com/.at. Ausgabe Nummer 3 und schon der beste AI-Podcast da draußen. Steiler Aufstieg, würde ich sagen, oder?
Weil wir immer einen leckeren Kaffee dazu trinken. Und ich frage dich, Jakob, trinkst du schon wieder einen Kaffee oder Milchhaube?
Ich hatte heute schon zwei Kaffee und ich bin mittlerweile bei einem Energy Drink angekommen, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Ich verrate jetzt nicht die Marke, aber es ist, meine Freundin verachtet mich dafür, aber es ist so ein Energy Drink, wo du dir so ein Pulver kaufst und das dann so anmixst und dann in so eine halb Liter Thermoskanne reintust und das dann nebenbei süffelst. Und es hat urwenig Zucker, voll viele Vitamine und hält mich extrem auf Trab, aber es ist irgendwie auch eher, glaube ich, für 15-Jährige, aber egal.
Na, für die ist es, glaube ich, auch nichts.
Du hast was Sinnvolleres am Vormittag gemacht, weil du warst nämlich auf einer AI-Konferenz. Wie war's?
Genau, voll spannend. Also täglich fast gibt es eine AI-Konferenz oder zumindest ein Event in Wien mit dem Fokusthema AI. Heute in der Früh war ein Event namens AI Challenge Accepted von LSZ und da war ich ein paar Stunden und es war ganz spannend. Es waren einige große Unternehmen wie ORF, A1 oder Unica und Nvidia und ein paar andere waren auf der Bühne und haben von ihren Use Cases erzählt und was sie dann alles nicht mit AI machen. Und ich werde jetzt nicht alles nacherzählen, was ich dort gehört habe, aber fand ich tatsächlich recht erfrischend und mit sehr viel Vernetzungen und sehr vielen konkreten Gesprächen.
Okay.
Guter Vormittag. Und das reiht sich eigentlich auch gleich in die gute Woche, die wir hinter uns haben, oder fast ganze Woche, weil es hat gebebt im KI-Universum, im AI-Universum. Es gab so viele News, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, dass ich gar nicht weiß, ob wir das heute alles in 30 Minuten runterbeten.
Ja, Wahnsinn, ja, weil wir haben uns ja dazu entschlossen, wir werden ein paar Kurzmeldungen machen und dann machen wir gleich zwei Deep Dives. Und zwar, du wirst federführend den Deep Dive in den Microsoft Copilot machen und alles, was es da drumherum zu sagen gibt. Und ich werde dann den Deep Dive in Anthropic machen. Das ist ja der große OpenAI-Rival und da gibt es auch eine Menge News. Ja, aber fangen wir mal kurz mit den Kurzmeldungen an. Nummer eins, was hast du mitgebracht?
Eigentlich wieder OpenAI und auch eine News, die wir, wie gesagt, außerhalb der anderen zwei erwähnen werden. Nämlich OpenAI hat angekündigt, dass sie an einem eigenen Browser arbeiten. Was bedeutet das? Sie haben ja vor kurzem SearchGPT gelauncht und haben festgestellt, Search-Business, Riesen-Business, Milliardengeschäft. Dort wollen wir hin, wir wollen ein Stück von Kuchen von Google. Und SearchGPT alleine als Interface reicht nicht. Wir wollen gleich den ganzen Browser dazu, weil man über den Browser dann nicht nur innerhalb des Tools oder innerhalb der Usage die Daten sammelt und das Verhalten beobachtet, sondern eigentlich die ganze Umgebung viel, viel besser kontrollieren kann. Und ja, so ambitioniert wie OpenAI ist, haben sie sich gleich gedacht, da steigen wir ein in das Browser-Geschäft. Ich bin sehr gespannt, wie lange sie brauchen werden, so einen gescheiten Browser zu bauen, weil so einfach ist das gar nicht. Vielleicht werden sie besser beraten, wenn sie einen Browser, einen fertigen Browser irgendwie kaufen. Mal sehen.
Ja, jetzt könnte man sich fragen, welchen Browser gibt es bald zu kaufen?
Ja.
Ist ja auch ganz interessant. Chrome nämlich, weil nämlich das US-Justizministerium will ja, dass Google aufgespaltet wird und die müssen, so wie es jetzt ausschaut, Chrome abspalten. Ne? Ich meine, das wird dann natürlich eine teure Geschichte, aber ja, ist natürlich ein interessanter Zeitpunkt, um quasi mit der News rauszugehen, ja, wir bauen jetzt einen Browser und gleichzeitig wird Google, also der Erzfeind, also das Unternehmen, das OpenAI ja eigentlich die ganze Zeit angreift, muss Chrome verkaufen. Und ich meine, ein Browser ist halt super mächtig. Ich meine, wenn ich den Computer aufteile, ich würde mal meinen 90% meiner Zeit verbringe ich im Browser und nicht in irgendeinem anderen Programm, weil eh alles auf Webseiten, Webservices rennt. Ja, ist ganz interessant, ob die das schaffen.
So einfach wird es trotzdem nicht, weil Google kontrolliert schon auch Android, also hat auch andere Services zu bieten. Und ich bin mir nicht sicher. Also ich bin auch Chrome-Userin und arbeite am Google Workspace, so wie du. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt einfach so den Browser wechseln würde, nur weil es eine Alternative von wem anderen gibt. Aber du hast recht, also das ist tatsächlich ein spannender Zeitpunkt. Eine Sache möchte ich dazu noch ergänzen aus der News-Sicht, weil wir immer diese sehr ambitionierte News von OpenAI hören und lesen. Man vergisst vielleicht mal ein bisschen nachzuschauen, naja, was liefern sie oder was haben sie bis jetzt abgeliefert und wie performen sie mit ihren Tools eigentlich? Da hat sich ein Journalist aus den USA, Dan Taylor, kürzlich die Arbeit angetan, SearchGPT mit einfach Google SEO zu vergleichen und hat recht ausführlich, insbesondere bei lokalen Suchergebnissen, einfach diese zwei Tools verglichen. Und jetzt kann man sagen, es ist natürlich jetzt nicht super repräsentativ und es gilt sicherlich nicht für jede Geografie. Aber was er schon festgestellt hat, ist, dass SearchGPT zwar schöne Ergebnisse liefert, aber wirklich relevante Ergebnisse waren sie in den meisten Fällen nicht. Also zum Beispiel gesundheitsbezogene Suchen hat ChatGPT oder SearchGPT viele Webseiten zitiert, die es nicht einmal unter den Top 100 in Google-Suche geschafft haben. Wenn es zum Beispiel bei Business-Ratschlägen, wenn es darum gegangen ist, hat es auch eher so sogenannte Low-Ranking-Website zitiert. Bei den Finanzfragen waren die zwei Tools ähnlich. Und bei so E-Commerce-Anfragen war das zwar aktueller, aber so ganz genau waren sie wiederum nicht. Also, Browser schön und gut, SearchGPT werden wir noch sehen, inwiefern das dann wirklich so user-friendly wird. Und ja, OpenAI hat relativ viel Arbeit vor sich. Wir bleiben dran.
Absolut. Ich meine, Google hat auch irgendwie 25 Jahre Vorsprung im Search-Business. Die haben ihre Algorithmen perfektionieren können und SearchGPT gibt es ein paar Monate.
Das ganze Ökosystem rundherum auch.
Also muss man mal abwarten. Und ich glaube, SearchGPT basiert ja auch irgendwie so auf dem Bing-Index und der ist dann auch nicht so toll wieder wie Google, was wir gewohnt sind. Also ja, ist schon schwer, das Quasi-Monopol da herauszufordern. Ne? Aber kommen wir zu einem anderen Quasi-Monopol. Apple. Apple hat nämlich zumindest durchblicken lassen in der Gerüchteküche, dass sie endlich Siri, also ihren Sprachassistenten am iPhone, iPad und Co., dass Siri jetzt endlich auch mal so ein LLM bekommt im Hintergrund.
Ja. Aber ist das nicht schräg, sie jetzt mit dieser Nachricht kommen? Ich weiß es nicht.
Naja, ich glaube, die haben halt irgendwie diesen AI-Zug ein bisschen verpasst, weil die haben sich ja dann die letzten Jahre auch, glaube ich, sehr stark fokussiert auf diese AR-VR-Brille, Vision Pro, die ist ja, kann man eigentlich schon sagen, schon gefloppt, während halt alle anderen in AI-Modelle investiert haben. Und jetzt müssen sie halt nachziehen. Und deswegen haben sie ja auch für ihr aktuellstes Betriebssystem ja diese OpenAI-ChatGPT-Partnerschaft eingefädelt. Also sie haben schon ihre eigenen LLMs, die da werken, aber die sind halt dann nicht so toll. Und immer wenn es denen zu viel oder zu kompliziert wird, dann wird quasi an ChatGPT weitergegeben.
Ich verstehe noch nicht, zum Beispiel, sie haben ja Apple Intelligence vor ein paar Monaten angekündigt und auch zum Teil in den USA ausgerollt. warum sie da nicht schon die Siri mitgenommen haben. Also die einzige Antwort, die mir dazu einfallen würde, ist es vielleicht ein Thema mit der Latency, dass es ein Thema mit der Latency gibt, also mit der Zeit, Antwortzeit, dass das vielleicht nicht so schnell geht und nicht verlässlich ist und dass sie gesagt haben, Audio und eben die Siri noch nicht. Und erst jetzt, wo Amazon, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, auch angekündigt hat, dass die Alexa mit einem LLM geboostet wird, vielleicht hat dann diese News dann auch Apple dazu bewegt, auch jetzt über die Siri zu sprechen. Aber trotzdem erstaunlich, dass das so spät passiert und auch, dass sie so spät drüber sprechen.
Ja, absolut. Ja. Auf der anderen Seite, sie wollen ja auch nicht immer der Erste sein, aber sie wollen halt der Beste und Meistverdienende sein. Also die Dudes und Dudinnen in Cupertino sind irgendwie auch so Control-Freaks. Und das muss dann auch perfekt sein. Und ich meine, ist eh klar, also wenn jetzt dann Siri dann für 1 Milliarde User plus irgendwie Blödsinnsantworten gibt, dann haben sie halt den perfekten Shitstorm. Weiß ich jetzt nicht, ob deswegen weniger Leute iPhones dann kaufen oder nicht. Aber sowas will man sich halt ersparen als mittlerweile nur zweitwertvollster Konzern der Welt.
Ja, ich weiß nicht, ob diese Control-Freakiness ihnen gerade hilft, weil wirklich Erfolg haben sie momentan nicht. Wenn man den ganzen Shitstorm verfolgt, wie es den Leuten mit Apple Intelligence in den USA geht, bin ich mir nicht sicher. Ich brauche das nicht in Europa, noch nicht. Also das funktioniert noch gar nicht wirklich gut. Also irgendwie die Notifications werden in schrägster Art und Weise zusammengefasst und es ist nicht nützlich und sehr überraschend für Apple, dass sie eigentlich so eine User Experience an einen Mann bringen, an die Frau bringen.
Ja, absolut. Ja. Naja, schauen wir mal, ob sie es besser hinkriegen. Aber ja, das wurde dann auch groß promotet und dann in der Praxis schaut dann alles, also da blättert dann der Lack ab, wie man schon sagt.
Ja.
Jetzt waren wir bei OpenAI und Apple und jetzt kommen wir zu deinem Deep Dive.
Zu Copilot, genau. Warum haben wir uns heute für dieses Deep Dive entschieden? Weil letzte Woche die Microsoft Ignite in den USA stattgefunden hat. Das ist die große Microsoft-Konferenz. Die hat übrigens vor einigen Monaten auch in Wien stattgefunden. Das war die Europa Edition. Das war sehr, sehr spannend. Ich war vor Ort, wirklich gut gelungen. Jetzt wiederum eben die jährliche US-Konferenz. Und da gab es bei der Microsoft Ignite einige an Ankündigungen und einige Updates von Microsoft. Ich werde jetzt nur ein paar erwähnen, die euch alle vielleicht interessieren könnten. Nämlich, es gibt viele News bei Copilot, nämlich Copilot wird als UI for AI positioniert, also die Interface zu AI. Und Copilot Studio wurde angekündigt, dass welches dann die Agents, also ein Studio für Agents, positioniert wird. Warum ist das jetzt so für Microsoft so wichtig, ist dieser Sprung, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, die AI-Agents sollen ja selbstständig Aufgaben erledigen und viele Dinge uns abnehmen, aber keiner oder wenige Menschen wissen, wie man diese Agents überhaupt bauen kann und sie meinen, gut, wir geben euch die Interface, dass ihr euch die Agent selber bauen könnt, innerhalb eben der Microsoft-Umgebung. Und weil das bis jetzt noch nicht so leicht ist und auch vielleicht es viele Sicherheitsbedenken gibt, haben sie auch so ein genanntes Control System auch angekündigt, Copilot Control System, um die Agents zu managen und zu messen, also ob die wirklich performant unterwegs sind. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich möchte nämlich an der Stelle auch noch erwähnen, dass Copilot gerade nicht unbedingt super abschneidet bei den Usern. Also Mark Benioff.
Das wollte ich dich vorher fragen. Also die meisten Hörer haben sicher schon mal ChatGPT und vielleicht Cloud ausprobiert. Copilot vielleicht noch nicht, aber wie steht das aktuell da?
Na, Copilot haben wahrscheinlich die Personen bekommen oder in den Genuss bekommen, die in großen Unternehmen arbeiten, weil viele, auch in Österreich, viele große Unternehmen haben letztes Jahr sogenannte Pilotlizenzen gekauft. Die sind gar nicht so günstig gewesen, ca. 30 Euro im Monat zahlt man pro User. Und viele Unternehmen haben sich eben letztes Jahr schon damit herumgespielt oder spielen sich jetzt noch damit herum. Aber die Zufriedenheit ist nicht besonders hoch. Also so ganz, und das zeigen auch andere Benchmarks, so ganz kommt Copilot an die anderen Tools und Systeme und Modelle nicht wirklich heran. Und jetzt gab es auch noch dazu eine Studie von Gartner, wo sie unter anderem, also sogenannte IT Enterprise Leaders, also IT-Leiter großer Unternehmen abgefragt haben, ob sie wirklich Wert aus dem Copilot für ihr Unternehmen generieren konnten. Und in dieser Gartner-Studie sagen nur 4 von 133 IT-Leader, dass es der Fall ist. Also nur 4 von 133 meinen, das ist ein wertvolles Tool. Also das ist schon ein Riesenthema. Plus gab es scheinbar auch Probleme mit Data Security. Und all das, glaube ich, wollte Microsoft jetzt in der Konferenz besonders adressieren, weil sie sagen, wir arbeiten weiterhin natürlich an Copilot weiter und wir machen Copilot noch besser. Wir bieten auch Agents, wir haben ein Control-System, wir haben sogenannte Actions, die wir einführen, Analytics, die wir einführen und so weiter und so fort. Und sie haben auch so noch ein Sicherheits- und Data Governance in Microsoft Purview, ein eigenes System, integriert und haben noch dazu, und das ist ganz lustig, eine sogenannte Zero-Day-Quest als Hackathon ins Leben gerufen mit 4 Millionen Euro Belohnung. Kann man jetzt circa ein Jahr lang so Sicherheitsthemen für Microsoft arbeiten und Lösungen generieren, die das ganze System eben noch sicherer machen. Genau, also das waren die Neuigkeiten bei Copilot. Es gab noch sehr viele Ankündigungen rund um Azure und sogenannte Azure AI Foundry. Also das ist sozusagen die Interface, wo Developer mit Modellen in der Azure-Umgebung, also in der Azure Cloud, arbeiten können, mit ganz vielen auch hier Risk and Safety Tools und Ergänzungen. Auch zum Beispiel ein Thema Azure Local, das sie angekündigt haben, wo man Azure to the Edge bringt. Das bedeutet, dass man die Systeme nicht nur in der großen Cloud laufen lässt, sondern auch an lokalen Servern und lokalen Devices. Also bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und ein Thema, es hat jetzt nichts mit KI zu tun, aber ich liebe das Thema Quantum. Das war auch am Rande oder am Rande der Ignite auch angekündigt, hat es dann auch weiter in andere Medien geschafft. Nämlich Microsoft hat tatsächlich einen Durchbruch bei Quantum Computing geschafft. Sie haben es geschafft, sozusagen die Anzahl der Logical Qubits zu vergrößern auf 24. 100 ist circa die Benchmark, wo man sagt, das sind dann wirklich sinnvolle Anwendungen. Und es ist einfach, man sieht von 12 auf 24, das ist jetzt der neue Sprung. Es wird noch ein bisschen dauern, noch ein paar Jahre. Aber auch hier finde ich eigentlich, das hat mich am meisten überrascht, diese Quantum-News von Microsoft.
Ja, ich meine, die Quantencomputer sind ja, glaube ich, für AI auch nicht unwichtig, oder? Also wenn man diese Riesenmodelle, die ja immer größer werden, künftig energieeffizienter und auch in kleineren Rechenzentren laufen lassen will, dann wird man halt diese Quantencomputer vielleicht irgendwann mal auch brauchen, oder? Also ich habe kürzlich den Mitgründer von Planck, das ist ein bayerisches Startup oder eigentlich Scale-Up, und der hat durchaus gemeint, dass quasi diese Cloud-Rechenzentren, die werden im Zusammenspiel mit AI diesen Quantenrechnern zum Durchbruch verhelfen. Also er hat gemeint, das wird das erste wirklich greifbare Einsatzgebiet, zumindest aus seiner Sicht. Mal schauen, ob es wirklich so kommt.
Keine Ahnung, ehrlicherweise, ich habe mich mit Quantum die letzten Monate recht beschäftigt und eher festgestellt, dass die sozusagen wie man Quantum-Probleme formuliert oder Probleme, die man mit Quantum Computing lösen kann, das ist ganz andere Art und Weise, als wie man die AI-Use-Cases bis jetzt formuliert, und hat irgendwie auch wenig mit LLMs zu tun, mit Transformern. Insofern kann ich mir das noch nicht so ganz vorstellen, aber da steige ich ehrlicherweise auch aus. Also sobald es Richtung wirklich Architektur und Cloud und Server und Hardware geht, bin ich nicht mehr die Expertin, muss ich gestehen. Insofern vertraue ich jetzt einmal dem Experten, mit dem du gesprochen hast.
Ja, mir übersteigt das auch das Vorstellungsvermögen, dass so ein Qubit gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten sein kann und so weiter und so fort. Komplett crazy. Aber es scheint zu funktionieren.
Ja, das ist so viel zu Microsoft. Aber du wolltest ja heute eigentlich über ein Topic sprechen. Wir hatten ein bisschen ein Battle, oder? Wer welchen Deep Dive bringt. Aber am besten, ja, wir haben jetzt uns dafür entschieden, dass wir beide machen. Insofern bin ich schon sehr gespannt, was du über ein Topic zu erzählen hast heute.
Absolut, ja. Also ein Topic ist ja neben OpenAI eigentlich das zweite große AI-Startup aus den USA. Ist immer ein bisschen so im Windschatten von OpenAI unterwegs, aber poppt jetzt immer öfter in den Headlines auf und dem wird auch immer mehr Aufmerksamkeit zuteil. Die neueste Entwicklung dort ist, die haben jetzt nochmal 4 Milliarden Dollar von Amazon Investment bekommen. Das heißt, Amazon hat jetzt mittlerweile schon 8 Milliarden dort hineingebuttert. Und man sieht schon, dass das neben OpenAI wahrscheinlich und neben ein paar anderen einer der ganz großen Player im AI-Model-Business sein wird. Für die, die es nicht kennen, Anthropic, die haben so wie OpenAI einen Chatbot. Bei OpenAI heißt der Chat GPT, bei Anthropic heißt der Claude, also so wie der französische Vorname. Vermutlich will man da auch ein bisschen so eine Anlehnung an die Cloud, also die Internetwolke, zumindest so eine Anspielung machen. Und die haben eigentlich alles, was OpenAI auch hat. Also die haben diesen Chatbot und die haben unterschiedliche AI-Modelle in unterschiedlichen Größen und APIs, um diese LLMs in andere Anwendungen integrieren zu können. Und was sie noch gemeinsam haben, also die vier OpenAI-Founder, die waren eigentlich vorher alle bei OpenAI, sind dann irgendwann ausgeschert, 2021 haben sich zusammengetan und haben quasi das Konkurrenzprodukt gegründet. Das ist die Daniela Amodei, der Dario Amodei, Jack Clark und Jared Kaplan, das sind die vier Gründer. Die haben gesagt, tschüss, Sam Altman, wir machen jetzt unser eigenes Ding.
Recht haben sie eigentlich bekommen, oder? Sind sehr, sehr erfolgreich unterwegs.
Absolut, ja. Also man weiß es nicht genau, aber die Unternehmensbewertung, die dürfte so irgendwo zwischen 30 und 40 Milliarden Dollar liegen. Also nach 3 Jahren bei bis zu 40 Milliarden Dollar zu liegen, ist eine sehr, sehr erstaunliche Leistung. Ich meine, OpenAI ist mit, ich glaube, 155 Milliarden dann schon noch dreimal wertvoller, kann man sagen, aber die gibt es halt irgendwie auch viermal so lang wahrscheinlich wie Anthropic. Viele haben es wahrscheinlich noch nicht genutzt. Ich kann nur jedem raten, versucht es mal Cloud auszuprobieren. Gibt es ja auch in einer Gratis-Version. Ich persönlich finde die Ergebnisse, die dort geliefert werden, oft viel besser als die ChatGPT liefert, also vor allem im Textbereich. Und das, obwohl in den Rankings, also zum Beispiel bei der Chatbot Arena gibt es ja so ein Ranking für die AI-Modelle, da liegt Cloud nicht so weit oben. Die Spitzenplätze, die teilen sich dort meistens entweder die GPT-Modelle von OpenAI oder Gemini von Google und noch ein paar andere. Und Cloud kommt dann aber auch immer in den Top 10 meistens vor. Aber ich finde, das ist ein ziemlich starkes Modell, vor allem auf Deutsch. Ich benutze das eigentlich viel, viel öfter als ChatGPT oder andere. Naja, wo steckt das überall drinnen? Also Cloud ist zum Beispiel bei Perplexity dahinter. Also das ist ja diese AI-Suchmaschine, die da Google herausfordert. Auch bei You.com ist Cloud mit drinnen. Das ist eigentlich auch ähnlich wie Perplexity, so eine neuartige AI-Suchmaschine. Dann soll Cloud bei Amazon Alexa reinkommen, also der Sprachassistent von Amazon, der ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist und ein bisschen verblasst ist neben ChatGPT, der soll auch ein Upgrade bekommen und da steckt dann eben Cloud von Anthropic drinnen. Bei Notion ist Cloud mit drinnen, ist ja eine beliebte Produktivitätssoftware, gerade im Startup-Bereich. Coinbase hat so einen Customer Service Chatbot, auch mit Cloud, also alle Crypto-Fanatics da draußen, die dort sich schon mal beschwert haben, warum der Bitcoin-Preis gefallen ist oder so, die haben wahrscheinlich mit Cloud gechattet. Und tatsächlich habe ich gefunden, das Europäische Parlament verwendet Cloud mittlerweile, zwar nicht überall, aber in einem kleinen Teilbereich. Wenn man im Archiv sich auf die Suche nach Dokumenten macht, dann unterstützt Cloud dort.
Diese letzte Nachricht hat übrigens ein bisschen für Unmut gesorgt, weil wir natürlich mit Mistral auch ein europäisches Modell haben und man hat sich ein bisschen gewundert, warum die EU-Institutionen auf ein amerikanisches Modell setzen. Aber die Frage, nur den EU-Institutionen das vorzuwerfen, ist wahrscheinlich unfair, weil in Wahrheit muss man sich die Frage bei jedem Unternehmen in Europa stellen. Und nachdem die meisten dann wiederum privatwirtschaftlich orientiert sind, schaut man auf andere KPIs und nicht nur die Geografie. Aber trotzdem spannend.
Absolut, ja. Und es funktioniert halt auch wirklich gut. Ja. Also, und wenn man dann quasi wenn das Europäische Parlament eine gute Internet- oder eine gute Archivsuche anbieten will, dann entscheidet man sich halt vielleicht nicht, ob das HQ in Paris ist oder im Silicon Valley, sondern was halt besser funktioniert. Und in dem Fall haben sich die halt so entschieden. Ne. Naja. Jedenfalls, und was man jetzt so in den letzten Wochen, Monaten sieht, ist, dass sich eigentlich Amazon ja immer mehr versucht, Anthropic einzuverleiben. Wir haben es im letzten Podcast schon angesprochen. Anthropic hat eben, wie erwähnt, diese riesen Investments von Amazon bekommen, also 8 Milliarden Dollar. Hat dann auch angekündigt, dass sie jetzt schon sehr exklusiv auf der AWS Cloud laufen werden und dort ihre AI-Modelle trainieren werden. Dass sie die von Amazon entwickelten AI-Chips namens Trainium einsetzen werden. Und die wiederum sollen Amazon unabhängiger von Nvidia und von deren AI-Chips wiederum machen. Also da sieht man schon, dass die beiden Unternehmen sich sehr, sehr stark annähern. Und ist auch irgendwie verständlich, da Microsoft hat sich irgendwie schon OpenAI geschnappt und Google hat Gemini, der Elon Musk hat XAI, Meta hat Llama und Amazon kann in dem Game nicht irgendwie ohne eigenen LLM-Entwickler dastehen. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die das dann komplett kaufen. Was denkst du?
Ja, aber irgendwie sind diese Modelle auch ziemlich Commodity geworden. Ich weiß nicht, man merkt sozusagen, die im Hintergrund sind die großen Modelle, Gemini, Claude, OpenAI, Meta, Llama. Und das, was es dann wirklich nützlich macht, du hast es erwähnt, sind diese Services oder Use Cases im weitesten Sinne wie Perplexity oder Notion und. Ich glaube schon, dass es einen Unterschied ausmacht, welches Foundation-Modell dahinter steckt. Aber irgendwie glaube ich, und das wäre so meine Prediction für in einem Jahr, werden wir vielleicht nicht mehr so viel über die Foundation-Modelle mehr sprechen, weil die eben Commodities geworden sind.
Und das kann gut sein, ja. Das denke ich auch, ja.
Aber was vielleicht nicht Commodity wird, oder zumindest noch nicht, sind diese Agents-Themen. Ich habe vorhin über Copilot Actions gesprochen und Copilot Studio. Und Claude hat ja auch Computer Use vor ein paar Wochen angekündigt. Also den ersten Agent, der dein Bildschirm steuert, in Wahrheit. Also wir haben auch letztes Mal über Reisebuchungen gesprochen. Also theoretisch kann man jetzt Claude sagen, bitte buch mir eine Reise und mach das an meinem Computer. Spannend. Ich habe es ehrlicherweise noch nicht ausprobiert, Computer Use. Ich glaube, es ist auch in Europa nicht freigegeben.
Naja, das ist in einer Beta-Version für Entwickler verfügbar. Da muss man dann, glaube ich, schon ein bisschen programmieren können, um das wirklich auszuprobieren. Ja. Aber ich finde, diese Commodity-Diskussion ist ja insofern, also wenn gesagt wird, naja, das ist wieder alles Commodity, dann kann man nur sagen, ja, schön und gut, aber Cloud ist auch eine Commodity, aber es ist halt ein Riesen-Business. Ich meine, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, also die machen halt Milliardenumsätze. Diese AI-Modelle werden auch so ein Foundation-Layer sein, auf dem halt viele andere Dinge, wie vorher aufgezählt, noch viele andere mehr aufbauen. Und jedes Mal, wenn da eine Anfrage geschickt wird, dann werden halt ein paar Cent verrechnet und am Ende verdienen die halt dann Milliarden damit. Also das ist halt auch irgendwie Amazon-Business und deswegen wundert es mich nicht, dass sich die Anthropic schnappen wollen und müssen. Ne?
Aber hat Claude eigentlich irgendwelche Probleme? Weil wir reden immer so schön über Claude und Anthropic, aber gibt es da nicht auch ein paar Skandelchen?
Durchaus, ja. Also um vielleicht nochmal grundsätzlich so ein bisschen den Unterschied zu den anderen AI-Modellen rauszuarbeiten. Die Damen und Herren bei Anthropic, die haben Claude quasi eine Verfassung gegeben. Also sie nennen das Constitutional AI und haben diesem AI-Modell quasi so Grundregeln mit auf den Weg gegeben, an die es sich gefälligst zu halten hat und haben sie unter anderem mit der Erklärung der Menschenrechte gefüttert oder mit der Privacy Policy von Apple. Und an diesen Grundlagen muss sich das AI-Modell halten. Ne? Und was bedeutet das in der Praxis? Also wenn Claude eine Antwort gibt, dann hat es diese Grundregel zum Beispiel einzuhalten, dass es die am wenigsten rassistische oder sexistische Antwort gibt, die am wenigsten diskriminierende Antwort hinsichtlich Sprache, Religion, politischer, sonstiger Meinung und möglichst wenig Bias wiedergibt, was nationale oder soziale Herkunft, Vermögen, Geburt und so weiter. Deswegen, glaube ich, haben die auch noch nicht so viele Skandale erlebt wie möglicherweise die anderen AI-Modelle, also xAI von Elon Musk, das hat er irgendwie, glaube ich, gar keine Regeln. Da kann man ja auch Fake-Bilder von ihm selber machen oder von Donald Trump oder was auch immer. Und bei Anthropic ist das dann schon stärker geregelt. Ja. Aber das hat nicht verhindert, dass sie auch verklagt wurden wie alle anderen. Ja. Also das ist dann auch nicht so public oder so in den Schlagzeilen, aber Universal Music hat Anthropic verklagt, weil sie offenbar die Werke von Musikern verwendet haben, um diese AI-Modelle zu trainieren. Also ein Beispiel kennt eh jeder, American Pie von Don McLean, der berühmte Song, ist Teil dieser Klage oder des Vorwurfs, dass da kopiergeschütztes Material verwendet wurde. Und dann haben noch drei Buchautoren, Andrea Bartz, Charles Graber und Kirk Wallace Johnson, die haben auch Anthropic verklagt, weil sie sagen, ja, die haben da einfach unsere Bücher genommen und das AI-Modell gefüttert und ja, jetzt wollen sie natürlich Geld sehen und dass das unterlassen wird. Ja. Also auch Anthropic ist auch in diesen ganzen Diskussionen drin, was Copyright und so weiter angeht. Aber sie haben es schon geschafft, da halbwegs sauber zu bleiben. Also bei OpenAI, da jagt irgendwie eine negative Schlagzeile die andere und ein Skandal den nächsten und die schiffen da eigentlich so ein bisschen eben, wie gesagt, so im Windschatten so ein bisschen dahin, sind aber trotzdem, werden immer größer und immer relevanter. Ja. Und ja, mit 40 Milliarden Bewertungen.
Sie versuchen durch das gute Produkt zu überzeugen und nicht durch Schlagzeilen. Aber das ist ja wie fast in jedem Markt so.
Absolut, oder?
Ja. Es gibt ja immer einen Player, der super laut ist, im Guten und im Schlechten. Und es gibt dann die anderen, die eher leise dahinwerken und auch gut verdienen und
absolut,
mitschneiden.
Ja.
Naja, wie gesagt, wie sonst im Leben. Wenn wir vom Leben sprechen, wie geht's dir mit deinen Dad-Jokes? Hast du geübt seit letzter Woche?
Ja, ausgezeichnet. Ich habe wieder einen gefunden, den zumindest ich sehr lustig finde.
Ich habe übrigens deinen von letzter Woche dann natürlich ein paar Minuten später schon verstanden, aber mein Gehirn war tatsächlich etwas langsam, ein paar Tage lang. Also Jetlag ist echt.
Ja, absolut. Es war ein bösartiger Sickerwitz. Also zum Nachhören in der Folge 2 zu hören, ganz am Ende. Na gut, also ich habe wieder einen gefunden, ja. Also wirklich wieder so ein Dad-Joke, für den mich alle hassen werden.
Leg los.
Also sagt der eine Freund zum anderen, ich habe gestern beim Griechen gegessen, sagt der andere, es klingt super, aber warum nicht im Sitzen?
Ich habe auch einen.
Genau, das ist das Niveau.
Ja,
bitte.
Ich werde ihn heute Abend übrigens erproben, noch einmal am Küchentisch. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Einen Stock.
Okay, ausgezeichnet. Ja. Muss ich mir auch merken. Ja.
So einfach ist das. Und so einfach sind wir schon am Ende von unserem dieswöchigen Podcast. Es vergeht immer so schnell die Zeit. Aber ja, so ist das. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Genau, das war Ausgabe Nummer 3 von AI Melange. Nummer 4 folgt nächste Woche, liebe Zuhörerinnen. Es war uns eine Ehre. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.